komme zur heutigen Textlesung und lese uns hierzu, auch im Hinblick auf das heutige Predigtthema, wo es um Jesus liebhaben geht, aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 21, die Verse 15 bis 17 und aus Kapitel 14, den Vers 21. Ich lese nach der Übersetzung von Martin Luther und wem es möglich ist, bitte ich aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes sich zu erheben. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Und noch aus Kapitel 14, den Vers 21. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Soweit die heutige Textlesung. Ich bete. Herr Jesus, wir danken dir jetzt für diesen neuen Tag, den du uns schenkst und an dem wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Gottesdienst, bei dem du mitten unter uns bist, wie es dein Wort uns lehrt. Wir wollen auch ganz bewusst Danke sagen für dein tägliches Versorgen, Herr Jesus. Du lässt wachsen und gedeihen, damit wir keinen Mangel leiden müssen. Du meinst es so gut mit uns, Herr. Und Herr Jesus, du versorgst uns aber nicht nur mit leiblicher Nahrung. Nein, du hast auch dein kostbares Wort überliefert, das uns Speise für unsere Seele ist. Und auch am heutigen Tag, hier und heute Morgen, dürfen wir wieder von dieser Speise genießen. Danke, dass du den Bruder Schäfbuch gesandt hast, uns dein Wort weiterzugeben. Ich danke dir, dass du ihm in seiner Vorbereitung nahe warst, und wir dürfen bittend für ihn einstehen, dass du ihn mit Vollmacht ausrüstest, uns deinen Willen kundzutun. Öffne unsere Herzen, damit dein Wort auch zu uns reden kann. Binde du alles, was uns daran hindert, dein Wort zu verstehen. Ja, aber wir wollen auch für alle diejenigen bitten, die heute nicht hier sein können, sei es aus Krankheit oder Schwachheit oder durch andere Hinderungsgründe. Sei du ganz nahe bei ihnen und sei du ihr Trost. Ja, beten möchten wir auch für die Kinder, die heute hier in den Kinderstunden in deinem Wort unterrichtet werden. Rede du zu den Kinderherzen, damit schon in jungen Jahren der richtige Grund gelegt wird und geistige Frucht entstehen kann. Wir wollen auch für Beatrix und Christine bitten, die die Kinder unterrichten. Schenke ihnen die Freude und vor allem die Weisheit für diesen Dienst und segne du sie reichlich. Amen. Bevor jetzt unser Bruder Winrich Schäfbuch die Predigt halten wird, singen wir noch ein gemeinsames Lied. Und während dieses Liedes wird das Opfer eingesammelt und die Kinder gehen in ihre altersgerechte Kinderbetreuung.
Es hat mich immer interessiert, wie das mit so einem Erntedankfest ist. Ich komme ja aus Cannstatt und da steht die große Fruchtsäule mitten auf unserer Wiesen, dem Cannstatter Wasen. Erinnert an 1817, die größte Hungerkatastrophe durch den Ausbruch des Vulkans in Indonesien, wo man im Winter aus dem Schnee die Rüben ausgegraben hat und das Volk maßlos gehungert hat und die Königin Katharina dieses Erntedankfest gestiftet hat. Denke immer noch dran, wie die Nazis in Bückeburg diese riesigen Erntedankfeste gefeiert haben. Vergesse nie in Indien, nicht an einem Tag, wie die Hindus ihre großen Fruchtkörbe tragen und an ihren Götzen niederstellen. Was ist das Besondere bei uns? Das habt ihr toll gemacht, das Kreuz. Die größte Gabe, noch mehr als Rettiche und Kraut, ist das Opfer von Jesus. Und darum sind all die Gaben so kostbar. Ich habe für euch ausgesucht heute Die Geschichte aus Lukas 7, Jesus Salbung durch die Sünderin. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Jesus wird aufgefordert, eingeladen, bei ihm im Haus des Pharisäers zu essen. Und Jesus ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt. Die war eine stadtbekannte Sünderin. Als die vernahm, dass Jesus zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu Jesu Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin, eine schmutzige Frau. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 15. Da sie es aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Jetzt fragt Jesus nicht, wer ist uns sympathischer oder wen hätten wir gerne als Hausnachbar. Jesus fragt, wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke der, dem er am meisten geschenkt hat. Jesus aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und Jesus wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und Jesus sprach zu der Frau, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit Jesus zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Jesus aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Es ist ja immer wieder interessant, wenn Sie andere Christen ganz schlicht fragen, erzähl mir doch, wie bist du zum Glauben gekommen, wie hast du Jesus gefunden? Ich bin überzeugt, es gibt keine Doppelung. Jede Geschichte ist ganz anders. Hochinteressant. Gestern erzählte mir ein Mann, der in einer Naturkatastrophe alles verloren hat und sagte, und dann kam ein Bruder und hat mit mir gebetet. Danke, Herr Jesus. Ich verstand das zuerst nicht. Aber ich wäre nicht mehr da. Wahrscheinlich hätte ich mir das Leben genommen, wenn Jesus mich nicht gehalten hätte. Für uns ist immer interessant, wie der John Newton, der das Lied gemacht hat, Amazing Grace, zum Glauben kam. Ganz weit weg. Denn Jesus erkannt. Das Lied, das in allen Nationen der Welt gesungen wird. Und dann denke ich immer wieder, ein Mann in großer Depression, als seine Tochter gestorben war, dann ein halbes Jahr nichts mehr essen konnte, Christian Gregor von der Brüdergemeinde, der Herrnhuter. Hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wäre von selbst dich wohl nicht suchen gegangen. Du suchtest mich und nahmst mich voll Erbarmen in deine Arme. Das ist das Geheimnis. Jesus hat uns gesucht und das ist bei ganz vielen unter uns so gewesen. Wir haben ihn gar nicht gesucht und er hat sich an uns gehängt. Wir haben ihn oft abgeschüttelt. Wir brauchen doch dich nicht. Genauso ging es mit diesem Pharisäer. Dass Jesus in das Haus eines Pharisäers geht, das brauchst du wirklich nicht. Die wollen dich doch nicht, die machen doch alles in ihrer eigenen Frömmigkeit, kriegen die das, die stimmen das doch. Die wollen ein Gott wohlgefälliges Leben führen, die brauchen keinen Sünderheiland. Und Jesus geht auch diesen stolzen Menschen nach. Das ist die erste wichtige Aussage hier in diesem Abschnitt. So sucht Jesus jeden und will jedem seine Liebe zeigen. So demütig ist Jesus. Ich bin nicht wert, dass du in mein Haus einkehrst. Nein, wert sind wir es gar nie, aber Jesus sucht uns und klopft und bittet. Und wir kommen nachher nochmal drauf, wie der Simon lang braucht, bis er überhaupt kapiert, um was es geht. Und da wird gleich der Blick weggelenkt. Siehe, guck doch mal hin. Da war eine Frau. Es ist ganz erschütternd, wie die Sünde ein Leben zerstören kann. Ich sage das immer wieder so deutlich, weil wir heute so wenig von der Sünde reden. Es ist die größte Zerstörungsmacht in unserer Welt. Voller Gift. Eine Eruption von Finsternis und Dunkelheit, die Menschen ergreift und zu allem fähig macht. Die Sünde ist so grausam, wie eine große Flut kommt sie daher und löscht alles aus. Sie verfinstert die Gedanken und das Herz. Da bleibt nichts von Menschlichkeit mehr übrig. Und das ist auch im Neuen Testament so klar, dass Sünde das Allerschlimmste ist in unserer Welt. Diese Sünde ist das Übel einer untergehenden Welt. Des Streites aller gegen alle und der Zerstörung des Edelsten und Schönsten, auch der Liebe. Und deshalb war es ganz richtig, dass die Leute sagen, wenn Jesus ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was diese Frau ist. Und gerade Jesus sagt, die Frau braucht mich. Wo die Sünde sich ganz schlimm austobt, wo sie einen Menschen in die Finsternis hineinreißt, da ist Jesus da und sucht jeden Menschen. Und das ist das Evangelium für dich und mich heute Morgen. Das brauche ich und das brauchst auch du, weil in deinem Leben so viel verwüstet ist und so viel krank ist, wie ein Aussatz, den man immer abschütteln kann, weil unsere Worte so viel Böses angerichtet haben, unsere Gedanken so niedrig sind und wir so wenig von der Liebe in uns haben. Und siehe, da war eine Frau. Was haben sich für Kämpfe bei der Frau abgespielt? Ich kann doch nicht jetzt einfach in dieses Festmahl eindringen. Was werden die Leute sagen? Und sie selber muss sich doch selbst verurteilen. Das ist ja das Schreckliche bei der Sünde. Es gibt keinen, der Spaß an der Sünde hat. Kurze Zeit, nur ganz kurze Zeit. Und dann ist das Gefühl ganz schnell voraus. Bei der Sünde ist das so schrecklich, dass man sich selber verdammt. Das verzeihe ich mir nie, dass das passiert ist in meinem Leben. Ich kann nie drüber reden. Ich schäme mich. Und die Frau sagt, ich kann doch gar nicht zu Jesus, er der Reine und ich mit meinem Schmutz. Ist ja überhaupt ein Geheimnis? Es wird in der Bibel gar nicht erklärt. Woher weiß die Frau etwas von Jesus? Ich darf es Ihnen sagen, es gibt ein heimliches Ziehen von Jesus zu den Verlorenen. Und bevor Sie anfangen, Ihr Zeugnis zu sagen, hat Jesus schon ganz viel gewirkt. Ich bin bei so vielen Gesprächen auch mit ungläubigen Menschen immer davon ausgegangen, dass Jesus schon ganz viel mit denen geredet hat. Und deshalb brauchen wir gar nicht arg drängen, sondern wir können in ganzer Liebe einfach die Einladung von Jesus weitergeben und Mut machen. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Es ist kein schwerer Weg. Und er macht dir so leicht. Diese Frau war ja am Ende ihrer ganzen Persönlichkeit, ihrer Kraft, sie wirft sich da zu Füßen. Was sie tut, ist ja nicht mehr überlegt, das ist ja bloß noch Emotion. Aber wer weiß, wie die Sünde im Leben wirkt, der weiß, wie Rettung nötig ist. Ich habe das immer so gehalten, wenn ein Mensch anrief, kann ich Sie sprechen, habe ich gesagt, sofort, Das muss alles andere weg. Da sind Menschen in ganzer Verzweiflung. Meine Sorge war immer, dass das irgendwo auf dem Anrufbeantworter landet. Denn das sind Momente, auch heute, die Themen, über die man oft so diskutiert, von der Fehlentwicklung und so weiter, sind ja bei ganz vielen Menschen, ich will sie gar nicht in den Mund nehmen, ganz verzweifelte Situationen. Und wenn sie den Mut haben, überhaupt sich an einen Christen zu wenden, ist das schon so viel. Gib du die Liebe von Jesus weiter, das große Verstehen und das endlose Erbarmen. Diese Frau ist voll, ach hätte ich doch nicht und warum und ich muss und die Last ist so schlimm. Kein Mensch kann die Last der Sünde in seinem Leben tragen. Ahnen Sie, wie viele Menschen heute Nacht sich in Karlsruhe das Leben genommen haben oder in Stuttgart? Die Statistik wird gar nicht mehr veröffentlicht. Aber wir Christen müssen wissen, wie furchtbar die Last ist, wo man den Weg nicht mehr weiter weiß. Die Ehe ist zerbrochen, die Feindschaft ist da, alles ist kaputt, der Beruf ist weg. Und auch vor Gott findet man keinen Frieden mehr. Und schöner kann man das nimmer sagen, ich muss zu Jesus. Es gibt in der ganzen Welt niemand, der sündige Menschen versteht und lieb hat. Und die Liebe von Jesus ist so groß, weil sie den Verlorenen gilt. Das gibt es in unserer Welt nie. Und hier waren die Umstehenden, die noch was wissen müssten von der Barmherzigkeit Gottes. Sie ja den Psalm kannten, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte, nicht mit uns nach unseren Missetaten. Aber wir waren so oft blind dafür, wie das ist mit Menschen, die keinen Ausweg mehr wissen. Und das ist das Allergrößte, wenn ein Mensch den Mut aufbringt, es uns zu sagen, darf ich kommen, darf ich kommen. Und das ist so wichtig, dass wir Seelsorger werden und dass wir durchblicken. Und das wissen so viele Menschen um uns her, von denen wir sagen, die wollen nichts wissen. Doch, aber sie sehen nicht, dass sie diese Last loswerden können. Das muss unsere Botschaft sein. Es gibt eine Hilfe und man kann das Alte ganz, ganz wegkriegen. Das ist mein zweiter Punkt. Das erste war mir dieses große Drängen zu Jesus, diese Sehnsucht, mein zweiter Punkt jetzt. Jesus stößt niemand weg. Jesus stößt niemand weg. Uns hat es ja interessiert. Wir sind ja so neugierig. Was war denn im Leben dieser Frau passiert? Warum ist sie auf diesen Weg geraten? Ich möchte Sie einfach bitten, das lassen Sie ruhig die Zeitschriften machen, die Illustrierten und die Fernsehsendungen und die Theater machen. Wir Christen sollten schweigen, weil wir wissen, wie unheimlich die Wege der Sünde sind. In unserem Leben und im Leben unserer Mitmenschen, kein Mensch ist frei davon. Und ich finde das so toll, dass Jesus gar nicht sagt, jetzt aber eine schonungslose Beichte. Ach, wie peinlich, wenn wir das auch noch oft in unserer Verkündigung dann im Detail ins Licht ziehen. Das ist nichts. Wie sagt Paulus, es gibt Dinge, über die sich nicht ziemt zu reden. Bloß in der Seelsorge, unter vier Augen. Und dort ins Grab geredet, vergeben und weggenommen. Und die Frau singt einfach Jesus zu Füßen. Das ist so herrlich. Jesus, ich brauche dich alle Zeit. Und das ist so wunderbar, ihm das zu sagen. Und Jesus zögert keinen Augenblick und spricht dieser Frau ohne irgendwelche Leistung und ohne jedes Bußbekenntnis einfach die Vergebung zu. Ja, das Reuen und das Loslassen und das Hassen von diesem Weg, das ist doch genug. Und das ist ganz herrlich, dass Jesus sagt, es gibt eine Vergebung. Ist Ihnen bewusst, dass es in unserer Welt und in allen Religionen der Welt sowas nicht gibt? Es gibt zwar eine Reinigung der Hindus im Ganges, aber das ist keine Vergebung der Schuld. Muslims kennen sowieso Schuld gar nicht in der Tiefe und darum auch nicht die Heilsgewissheit, darum auch nicht die Vergebung. Und wir wissen es von den Buddhisten, dass sie das alles nicht kennen, aber auch in unserer Humanität, in unserer Gesellschaft, da wird es gnadenlos. Und das lesen Sie in den Zeitungen, wie jede Zeitung gnadenlos abrechnet. Das Versagen eines Politikers, alte Dinge rauszukriegen. Wer war da an dem VW-Abgasskandal jetzt wirklich schuld? Den wollen wir mal kennenlernen. Unsere Welt ist gnadenlos in ihrem Urteil. Das finden Sie nie bei Jesus, weil die ganze Welt voller Schuld ist. Keiner ist über dem anderen. Und dann spricht Jesus die Vergebung zu und es gibt nur einen Grund für Vergebung. Jesus am Kreuz für meine Schuld gestorben. Er hat das Opfer vollbracht, versühnt durch das Blut von Jesus. Ich bin entsetzt, dass inzwischen nicht nur liberale Theologen, sondern bis hinein in unsere evangelikalen Kreise es üblich ist, dass gesprochen wird, wir wollen den Menschen nicht schlecht reden und darum wollen wir nicht von Schuld reden. Solch ein dummes Zeug. Wir reden doch den Menschen nicht schlecht, er ist doch schlecht, weil er gefallen ist von Gott und das Ebenbild verloren hat. Und dann kommt der andere Satz, der so dumm ist, wegen mir hätte Jesus nicht sterben müssen. Ohne das Blut Jesu gibt es keine Versöhnung. Lesen Sie doch die Passionsgeschichte, das Ringen Jesu in Gethsemane. Und danken Sie dafür, dass eine Sühne geschaffen ist. Nochmal gucken Sie in unsere Rechtsprozesse hinein, ob das der NSU-Prozess ist, wo es heißt, da muss Sühne her. Heute, im 21. Jahrhundert, reden die Menschen alle von Sühne. Und wir Christen sagen, das ist nicht mehr das Thema heute. Ohne Sühne keine Vergebung. Das muss der Verbrecher, der das an den Kindern genannt hat, der muss noch ran. Das muss gebüßt werden, möglichst mit dem Todesurteil. Das Todesurteil ist vollbracht im Opfertod von Jesus. Für die bewussten Sünden und für die unbewussten. Wir dürfen zu Jesus kommen und frei werden. Ich habe es Ihnen gestern gesagt, ich darf Ihnen auch ohne Abendmahl jetzt die Vergebung aller Ihrer Sünden zusprechen, weil Jesus uns das gegeben hat, wo ihr ihnen die Sünden erlasst, so sind sie erlassen, im Namen von Jesus. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Schuld und Sünde. Und auch ein so verrückt, verworrenes Leben wie das dieser Frau, das kann wieder ganz neu wachsen, ganz neu heranreifen, ganz wunderbar. Wir sind in diesen Tagen immer so erschütternd, wie man zwar eine Energiewende beschlossen hat, aber immer noch nicht weiß, wo der Atommüll hin muss, weil der strahlt und mit unserer Schuld ist ja genauso, die geht ja weiter. Das geht ja nur nach Jahren weiter, das wirkt Bitterkeit in unserem Leben und Hass und Feindschaft und Jesus löscht Sünde aus und versenkt es in das Meerestiefe, wo es niemand mehr vorholen darf. So lieb hat dich Jesus. Dafür ist er in diese Welt gekommen, um eine Sühne zu schaffen, weil nicht mit Kälber- und Ochsenblut deine Schuld gesühnt werden kann. Und mit keiner Hingabe und Leistung deines Lebens, allein durch das Opfer des gerechten Gottessohnes. Das ist ganz groß über diese Geschichte. Die Vergebung und noch das Letzte, die neue bewegende Kraft. Jetzt geht ja die Geschichte weiter und Jesus hat mit dem Simon etwas zu sagen. Und Jesus sucht diesen Simon. Wir frommen Pietisten müssen aufpassen, weil wir vielleicht in vielen manchmal auch diesem Simon ähnlich sind. Alles gut gemeint. Wir sehen ja, wie nötig es ist, dass in dieser Welt des Chaos wieder Ordnung einzieht. Und wie wir selber in unserem Leben ringen müssen, dass wir wieder die Linien finden, in denen wir gesegnet werden können, die heilsamen Ordnungen Gottes. Aber Jesus erzählt eine Geschichte und die ist so wunderbar. Eine Geschichte von zwei Schuldnern. Und da geht es nicht um die Frage, wer ist dir sympathischer oder wen würdest du heiraten von den beiden. Natürlich der, der am wenigsten Schulden macht, ist unser sympathisch. Und Jesus geht es nicht um Sympathie. Jesus sagt, wer von den beiden liebt mehr, nachdem die Schuld erlassen ist? Ja, der natürlich, der die größere Schuld erlassen bekommen hat. Jesus leugnet es gar nicht, dass der Simon weniger Schuld hat, aber es ist genauso ein Beschenkter. Kein Mensch, der nicht von der Gnade von Jesus überwältigt wird. Das ist ja so schön bei dem John-Juden-Lied, O Gnade Gottes, wunderbar. Und diese Gnade, die jeden Morgen neu ist, wenn wir aufstehen und nicht bloß die Nachtkleider ablegen, sondern die alten Dinge loslassen dürfen, in der Vergebung von Jesus, am Abend eines Tages. Aber Simon, merkst du nicht, du hast eine ganz große Schuld und die ist uns gar nicht bewusst. dass wir Jesus nicht lieb haben, der uns solche Schuld erlassen hat. Jetzt muss ich Ihnen sagen, dass dieses Thema der Jesusliebe zwar in unseren pietistischen Traditionen sehr tief verankert ist. Das haben schon unsere Großeltern uns gefragt und die Tanten: Hast du Jesus lieb? Das ist uns ganz wichtig. Aber Sie wissen, dass ganz viele Mitchristen heute allergisch reagieren und sagen: Das wollen wir gar nicht mehr hören. Wir wollen einen vernünftigen Jesus haben. Wir wollen keinen gefühligen haben. Ein Karl Barth hat es im hohen Alter in seiner Dogmatik, es ist der 10. Band seiner Dogmatik, gesagt, dass er bolzgerade in seinem Leben das versäumt hat, die Jesusliebe. Er hat gesagt, es gibt keine Jesusliebe. Und dann hat er es da gemerkt an diesem Abschnitt. Weil diese Liebe, die ist so wichtig, die ich empfange, völlig unverdient, und die Jesus in mein Leben gibt, nicht bloß über den Gaben des Gartens und der Ackerfelder und der wunderbaren Versorgung und des Friedens, den uns der Herr schenkt, sondern über seinem Kreuzestod, so wie er es dieser Frau zuspricht: Geh hin in Frieden, dir sind deine Sünden vergeben. Die anderen protestierten: Es gibt doch gar keine Vergebung, wie soll denn Vergebung möglich sein? Das meiste unseres Lebens kann man ja nicht wieder einrenken, das bleibt ja ein Geheimnis. Und selbst Menschen, die beim Verkehrsunfall einen anderen zu Tode gebracht haben und dann nach Jahren inneren Ringens in Frieden spüren, auch diese schreckliche Schuld hat mir Jesus erlassen. Und deren Leben zum ersten Mal begreifen, da, was ist die Liebe von Jesus, diese wunderbare Liebe. Ich darf Ihnen sagen, die Jesusliebe ist der Höhepunkt, der Gipfel des Glaubens. Und ich bin dankbar, dass Paulus formuliert, Epheser 3, Christus liebhaben ist besser als alles Wissen. Wir haben recht gehört. In den neuen Übersetzungen steht es immer drin, die Jesusliebe, das ist das Gleiche. Die Jesusliebe, die kann doch in mir nur was wecken. Was ist eine Liebe, die nicht in mir das weckt? Er hat uns zuerst geliebt, darum lasst uns ihn lieben. Dein Glauben muss zu einem Liebesverhältnis werden. Und das ist die höchste Theologie, wenn du abends einschlafen kannst und sagst: Gute Nacht, lieber Heiland. Du weißt alles. Und wir sind eins. Und du hast mich gefunden und ich kann dir nur bewegt danken für alles. Und dann wird uns erst auf einmal klar, dass das im Alten Testament schon steht. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Wie kann man das vergessen? Dass die Liebe das Größte des Glaubens ist. Und ohne Liebe ist alles tot. So groß die Werke der Pharisäer waren, die hatten viel Sozialtaten, aber nie die Liebe. Die Liebe, die nur aus dem bewegten Herzen kommt, das ist ja die Eigenart der Liebe, dass man zueinander sagt: Ich bin dich nicht wert, was du mir schenkst. Und dann steht da im Alten Bund, und ich will das einfach weiterführen, in die Augen öffnen: Eine Frau sagt doch nicht, dass die Frauen in der Gemeinde nicht gleichgeachtet sind wie die Männer, eine Führungskraft. Nicht eine Quotenfrau, sondern eine Frau, die sogar an ihrem Platz blieb, wo sie war, nicht ausbrach. Sie saß unter der Palme und das Volk strömte zu ihr, weil diese Deborah, die konnte klärendes Wort reden in allen kritischen Lebensfragen. Die Deborah hatte das Wort. Die Männer, die haben sich ängstlich versteckt, das ist ja eine Blamage gewesen, wie der Barak damals. Ach, das war schlimm. Aber die Deborah, das war eine couragierte Frau und sie hat ein herrliches Loblied gesungen, übrigens auch ein altes Lied, aber das Lied hat es immer noch in sich. Die ihn lieb haben, jetzt kommt das, was sie gerade gesungen haben, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Wer Jesus lieb hat, da bricht es aus allen Knopflöchern raus. Es ist nicht dein Willen, der dein Leben verändert, sondern die Jesusliebe, die dich neu macht. Und dann schreibt der Apostel Paulus, dass denen, die Gott lieb haben, hast du ihn lieb, wirklich lieb? Was ist denn mit denen, die Gott lieb haben? Alle Dinge zum Besten dienen. Auch Wenn in einer Nacht deine ganze Existenz untergeht und deine Firma abbrennt. Sehen Sie, denen, die Gott lieben, alle Dinge, auch die unangenehmen, zum Besten dienen. Das mag der Herr so, dass man nur dann kann. Und dann haben wir so schöne Lieder von der Liebe unseres Herrn. Und das soll uns erfüllen. Du heilst, o Liebe, all meinen Jammer. Ich muss Ihnen das kurz erklären, das ist kein Gassenhauer, Gott ist die Liebe, dieses Lied. Sondern der Mann, der das Lied gedichtet hat, war ein junger Theologe, wie alle Theologen damals im 19. Jahrhundert, ganz kritisch, ganz gegen die biblischen Grundaussagen, ganz stark gegen die Jesusliebe. Und dann war es dieser August Tolluck, dieser ganz grandiose Bibelmann, der die Lehre vom Verschöner geschrieben hat und das Kreuz so groß gemacht hat. Es war die einzige Geheimwaffe Gottes gegen die liberalen Theologen. August Tulloch, er sprach 19 Sprachen fließend, die ganzen alten orientalischen Sprachen. Und er hatte kein Geld zum Studieren und ging zu einem Professor nach Berlin und sagte, ich möchte bei Ihnen wohnen, ich habe kein Geld. Und der hat begriffen. Und August Tulloch ist auch einer der Väter unseres Glaubens. Er hat dieses Wort gesagt, du musst zuerst die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis machen. Wissen Sie, was das ist? In dein eigenes Herz hineinschauen, um die Liebe Jesu zu fassen, die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis zu erleben. Und das ist in der Tat das Geheimnis. Wer noch nie das Grauen in seinem Herzen gesehen hat, in seinem Leben, die Verlorenheit. Wir waren jetzt bei einem Bibelkurs in der Nordsee und da war einer dabei, der erzählte vor 10 Jahren, als wir schon so einen Bibelkurs hatten, ich habe gar nichts verstanden, ich war ganz weit weg, aber ich habe ein Wort begriffen, dass ich verloren bin ohne Jesus. Das hat ein Simon hoffentlich begriffen. Ohne Jesus geht nichts. Und mir gefällt das immer, wenn dann der Zapfenstreich, obwohl ich kein Militarist bin, der Zapfenstreich bei der Bundeswehr kommt, Helm ab zum Gebet. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Wunderbar, wunderbar. Dieses Lied, Gott ist die Liebe, hat er erst gedichtet nach dieser Kur von August Tulloch. Und das ist so wichtig. Du heilst, o Liebe, all meinen Jammer. Du stillst, o Liebe, mein tiefstes Weh. Und das ist so wunderbar, dass ich diese Liebe erkennen will, die Liebe, die Christusliebe, immer tiefer sein will. Und das war so schön in der Schriftlesung vorhin. 3-mal hat der Petrus Jesus verleugnet. Ich hätte zu ihm gesagt, Petrus, jetzt gib's mir schriftlich, dass ich mich auf dich verlassen kann. Oder ich habe gesagt, du musst dich in Zukunft am Riemen reißen. Nein, der Petrus sagt, dann patzt der Riemen, da hilft nichts. Jesus hat nur gesagt, Petrus, nur eins, hast du mich lieb? Es gibt nur ein Heilmittel gegen die Versuchung und das Böse in deinem Leben, die Liebe zu Jesus, die immer fülliger wird und größer wird. Und darum hat Paulus dreidimensional gesprochen. Ich bete darum, dass ihr die Breite, die Länge und die Höhe der Jesusliebe entdeckt. Wird er nie fertig, darüber zu staunen, wie die in eurem Leben drin ist, immer mehr diese Christusliebe entdecken. Und dass sie in Dankbarkeit, in einer ganz wunderbaren Dankbarkeit, dann auch die Gaben und alles genießen können in ihrem Leben, bis zur letzten Stunde, bis der Herr sie heimholt in die Herrlichkeit. Sie sind geborgen in dieser wunderbaren Jesusliebe. Man braucht nur die Augen, die Jesus uns zuerst öffnen muss. Wir wollen noch beten. Danke, Herr, dass du uns lieb hast, so sehr. Dass du uns verlorene, hoffnungslose, verschuldete Leute frei machst von aller Schuld. Amen.